In dieser Folge erfährst du, was es unbedingt braucht, damit mehr und mehr Menschen unsere Erde wertschätzen und auch schützen und zu ihrer Heilung beitragen. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast. Die heutige Folge ist ein zweiter Teil eines Gesprächs und zwar mit dem Ecodemy-Gründer Dominik Grimm. Und ja, falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir es von Herzen, das nachzuholen, denn Dominik hat uns da ja wirklich tiefe und ehrliche Einblicke gegeben und ich finde es unglaublich inspirierend, was er berichtet hat. Also, falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann klick dich gerne nochmal zurück in den Podcast und hör da rein. Und wenn du da dann schon bist, dann tu mir doch bitte den Gefallen, falls du es noch nicht getan hast, diesen Podcast zu abonnieren und auch eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen, denn damit wird einfach die Reichweite vom Podcast noch größer und mehr Menschen kommen in den Genuss von diesen inspirierenden Gästen, die ich hier habe. Ich danke dir und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Lauschen. Ich stelle mir jetzt vor, ein junger Mann, der Mobbing-Erfahrungen gemacht hat, der, wie du es uns ja selber anvertraut hast, Angststörungen hatte. Du musst ja auch Selbstzweifel gehabt haben. Also und dann so was Großes oder hat schon diese Ausbildung in deinem Herzensthema dich so gestärkt, dass du dann das so einfach machen konntest? Oder wie gehst du mit Selbstzweifeln?
Ja, hat sie tatsächlich. Ja, ich habe das erinnert mich gerade an eine Situation. Ich habe unglaublich Probleme gehabt, auch vor Menschen zu sprechen. Also das war fast so in Richtung Sozialphobie hat sich das, ne? Angststörung, Sozialphobie. Also ich habe die erste Situation, die ich hatte, dass ich da habe ich bei einem neuen Arbeitgeber damals als Friseur angefangen zu arbeiten. Und an meinem ersten Arbeitstag hatte ich so eine krasse Angststörung, Panikattacke, dass ich voll die klitschnassen Hände bekommen habe unter den Färbehandschuhen und voll die Schweißausbrüche und musste aus der Situation raus. Und das hat sich dann halt immer weiter gesteigert und forciert. Und das war dann zum Schluss dann, wo der Arzt gesagt hat, wir müssen dich da rausholen. Mhm. Und ich hatte, als ich dann die Ausbildung angefangen hatte, da haben wir in irgendeinem Fach mussten einen Vortrag halten. Und da bin ich dann zu meiner Ärztin, die mich da auch längerfristig dann noch betreut hat, bin ich zu meiner Ärztin und habe gesagt, ich kann das nicht. Und dann hat sie gesagt, Domi, du musst da durch jetzt. Ja, stell dich dahin, mach das, mach Konfrontationstherapie, weil du die Ausbildung hat so einen großen Wert für dich. Das Thema interessiert dich so sehr und das ist jetzt nur eine Situation. Das ist nicht so, dass du das jetzt irgendwie tagtäglich hast. Und dann habe ich mich der Situation tatsächlich gestellt und ich kann mich jetzt noch da total reinfühlen und habe das gerade bildlich vor mir, weil das gerade aufploppte, als du die Frage gestellt hast. Und dann bin ich da durch und es hat funktioniert. So, und dann ist so, das ist wie ein Knoten, der geplatzt ist in dem Moment. Und so habe ich mich da tatsächlich dann auch rausgewurschtelt. Also es kam immer mal wieder solche Momente. Und ich habe dann bewusst auch, ich weiß nicht, ob wir da eben drüber gesprochen hatten, bevor wir die Aufnahme gestartet haben oder währenddessen, aber dass ich immer so den Drang hatte, wenn oder das ist so in mir, wenn ich etwas weiß oder etwas gelernt habe, dann gebe ich das auch gerne weiter. Mhm. Und ich habe dann recht früh weil ich mich auch immer viel tiefer gehend mit den Sachen beschäftigt habe, die wir lernen mussten, als für die Prüfung notwendig wären, habe ich relativ früh dann auch Lerngruppen gebildet, wo ich dann quasi meinen Mitschülern, also wo wir dann Sachen besprochen haben und meinen Mitschülern dann quasi ja Dinge gesagt hat und erklärt habe. Und so hatte ich dieses Konfrontationstherapie-Ding halt auch immer im kleinen Kreis und habe das so dann quasi fortgeführt und das
ging. Und der Motor war, dass du dein Herzensthema gefunden hattest.
Ja,
Sehr
Ja.
spannend. Lass uns mal kurz noch den zweiten Strang, weil ich den auch noch so wichtig finde. Wo hast du bei all dem, was du uns jetzt erzählt hast, noch Zeit gefunden, so gut fotografieren zu lernen? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen, solche Bilder zu machen und damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen und damit auch unfassbar erfolgreich zu sein, zumindest anhand der Zahlen, der Menschen, die deine Bilder
Ja.
sehen?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe vor ungefähr 2,5 Jahren, muss das jetzt sein, oder 1,5 Jahre, 1,5 Jahre, 2,5 Jahre, ich weiß es nicht, aber das war so die Zeit, also so ein Unternehmen baut man nicht mit einer 40-Stunden-Woche auf, sondern du arbeitest eigentlich irgendwie 70 Stunden die Woche und bist eigentlich 24 Stunden erreichbar und von Montag bis Sonntag. Und das geht aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann macht dein Körper irgendwann, sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und so eine Phase hatte ich dann, dass mein Körper mir mehrfach gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und mein ganzes Umfeld sagte mir das zwischenzeitlich schon, ich soll nicht so viel arbeiten. Aber naja, wenn der Körper da nicht sagt, mach mal hier Piano jetzt, dann hört man da ja nicht drauf. Und ich habe dann irgendwann, hat mir mein Körper das gesagt, und dann habe ich angefangen, mit meinem Handy Insekten zu fotografieren im Garten, an Blüten. Und das hat mich irgendwie so gefesselt und fand ich irgendwie so interessant und schön, dass ich mir dann als nächstes eine Makrolinse fürs Handy gekauft habe, weil ich wollte es dann ein bisschen größer haben. Und das hat mich dann noch mehr gefesselt. Und ich fand dann auch die Ergebnisse, also ich habe wie soll ich sagen, so eine qualitative Evolution in meinen Bildern gesehen. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, also früher am Tag frei zu machen. Und dann von Frühjahr bis Herbst, also es muss Frühjahr bis Herbst irgendwann die Zeit gewesen sein, wenn halt viele Insekten unterwegs sind, nachmittags dann im Garten zu verbringen und Tiere zu fotografieren, dass mich das einfach so gepackt hat. Und dann hat Phil, mein Mann, der hat früher auch fotografiert, und der hatte seine alte Spiegelreflexkamera noch. Mit der habe ich dann ein bisschen rumexperimentiert, und dann waren die Fotos natürlich zu Handy mit Makroaufsatz und dann Spiegelreflex, war natürlich schon ein krasser Unterschied. Und dann dachte ich so, wow. Ja, und dann habe ich ein Wochenende lang recherchiert und dann habe ich mir mein erstes gutes Equipment gekauft, also meine erste Kamera mit Makroobjektiv und so. Und dann war ich im Bann drin. Also dann gab es eine Zeit lang keinen Tag mehr, wo ich nicht nachmittags im Garten war und fotografiert habe. Und ich habe dann, weil ich ja so Biologie fasziniert und begeistert war, habe ich dann halt auch immer wissen wollen, was habe ich denn fotografiert? Und dann habe ich angefangen, die Tiere, also vor allem als sie dann kleiner wurden und ich sag mal jetzt keine, nicht die Klassiker, die jeder kennt, sondern andere Insekten zu fotografieren. Vor allem je kleiner man wird, desto weniger findet man sie in irgendwelchen Bestimmungsbüchern oder sowas. Also die dann, oder desto weniger weiß man auch teilweise über sie, die halt zu identifizieren und dann zu recherchieren. Also was haben sie für eine Lebensweise? Wie groß werden sie? Was fressen sie? Was bilden sie für ein Part in unserem Ökosystem ab und so? Also habe für jedes Bild, oder jedes Tier, was ich fotografiert habe, habe ich dann geschaut und mir Wissen nach und nach angeeignet. Und das fand ich dann halt so cool, dass ich dann halt immer einen kleinen Text dazu, also das, was ich halt gelernt habe oder das, was ich halt vorher schon wusste oder wie auch immer, dass ich mir halt kleine Texte dafür überlegt habe, und dann halt auch angefangen habe, die Sachen auf Facebook zu veröffentlichen, ja. Was dann auch auf relativ gute Resonanz
Wie viele
stieß.
Menschen sehen deine Bilder auf Facebook ungefähr?
Da müsste ich jetzt, ach, das kann ich Ihnen sagen. Also in den letzten 30 Tagen waren es 1,5 Millionen
Wow.
Impressionen.
Und bekommst du Rückmeldungen, dass sich, wie soll ich sagen, die Einstellung zur Welt der Menschen durch deine Bilder irgendwie geändert hat?
Ja, also für mich war es am Anfang, war es einfach ein Ausgleich. Und mittlerweile ist es für mich zu so einer, aufgrund dessen, dass auch die Resonanz da war, zu so einer Mission geworden. So die Mission, Vor allem im Makrobereich, nur das, was man sieht und kennt, das kann man auch schützen. Und das ist so das, was im Prinzip auch ein Feedback kommt. Also ich mache zwischendurch, vor allem im Winter, wenn die Insekten halt gerade am Pennen sind, dann fotografiere ich halt auch Vögel. Aber Vogelfotos kommen nie so an wie Makrofotos von Insekten oder von Spinnen oder von Springschwänzen oder von Doppelschwänzen oder wie auch immer, weil die Leute einfach total begeistert sind und total fasziniert sind, was ja die Welt des Verborgenen, also mit dem normalen Auge oder nicht mal mit dem normalen Auge, also wenn man so durch den Garten geht und konkret hinguckt, also nicht alle sind irgendwie nur 5 Millimeter groß oder 4 Millimeter groß, also kann man schon eigentlich auch nur im Auge wahrnehmen, wenn man genau hinguckt, aber die Leute sind total begeistert und was ich halt an Feedback immer mehr und mehr bekomme, ist, dass sie sagen oder dass viele Leute sagen, sie gehen mit einem viel offenerem Auge durch die Welt und sind viel sensibilisierter. So, also worauf man treten kann, was man zunichte macht, wenn man jede Woche den Rasen mäht, was man auch Stauden, Wildblumen, die man viel zu früh im Jahr oder gegebenenfalls schon Ende des Jahres, wenn sie trocken werden, die man dann schon absäbelt und entfernt. Damit eliminiert man im Prinzip Lebensräume für so viele Insekten, die halt ihre Eier drin ablegen oder da drin überwintern. Und dass die Leute darüber nachdenken, das ist so ein Ergebnis meiner Fotografiearbeit auch. Und das ist natürlich was mich dann auch immer wieder motiviert, da dran zu bleiben, weiterzumachen und mehr zu
Ja,
produzieren.
was du hoffentlich noch sehr lange machst. Also ich werde natürlich deinen Facebook-Account verlinken, damit alle Hörenden, die heute dabei sind, sich das auch mal anschauen können, weil es ist wirklich sehenswert. Also ich kann dir zum Beispiel rückmelden, mich rühren deine Fotos teilweise, also berühren und mich rührt es irgendwie, dass, wie soll ich sagen, dass unsere Schöpfung so perfekt ist, dass selbst in diesen kleinsten Details so eine Schönheit steckt und so eine Perfektion, solche Mini-Details. Ich bin da wirklich immer so richtig berührt davon. Und was du sagst, also deine Fotos von Vögeln oder mal ein Eichhörnchen oder so, die finde ich auch besonders. Besonders schön, aber die sind halt, naja, die sind halt besonders schön und dann sind sie auch wieder weg. Aber eben diese Makrofotografie, das ist einfach was ganz Besonderes.
Ja,
Jetzt
danke.
will ich gerne als abschließende Frage noch eine große Frage stellen, weil wir sind nämlich schon fa fast bei einer Dreiviertelstunde und ich will ja auch ein bisschen achtsam mit deiner Zeit sein. Was braucht es aus deiner Sicht bei uns Menschen, dass wir ja, achtsam mit der Natur umgehen in Zukunft, uns vegan ernähren, die Pflanzen stehen lassen im Herbst, damit die Insekten da drin überwintern können, also dass wir einfach achtsam mit der Natur umgehen.
Ich glaube, das ist die offen. Also ich glaube, das ist das, wo ich eben gesagt habe, das, was man kennt, das möchte man schützen. Ich glaube, bei vielen ist es die Unwissenheit letztendlich, die uns zu solchen Entscheidungen führt. Also wenn wir jetzt das Thema Rasenmähen oder Mähen gerade aufgreifen wollen, dass es für die Leute irgendwie wichtiger ist, was die Nachbarn denken, wie der Garten auszusehen hat, versus wie toll das doch ist, was ich eigentlich, wenn ich viele Sachen stehen lasse oder wenn ich heimische Pflanzen pflanze, statt irgendwelche invasiven Neophyten, was ich für die Natur machen kann. Ich glaube, vielen Leuten fehlt das Wissen darum, weil ich denke, in uns allen schlummert doch eigentlich so dieser Wunsch, eine intakte Natur haben zu wollen. Eine intakte Natur haben zu wollen, durch den Wald zu gehen, die Natur zu genießen. Ich glaube, also vor allem die Städter sehnen sich doch eigentlich danach, oder ich weiß nicht, es gibt jetzt neuerdings, ich weiß nicht, ob das, ja, ich glaube, das ist ein relativ neumodisches Wort, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, das Thema Waldbaden, Hast du das hinter Begriff schon mal aufgehört? Ja. Und solche Begriffe, dass die aufkommen und dass die Städter sie quasi, also dass die Städter, ich sage jetzt bewusst Städter, weil wir Dörfler sind und halt auch im Dorf wohnen, wir brauchen das nicht, weil wir halt die Bäume irgendwie und den Wald direkt drumherum haben. Aber da muss doch ein ganz tiefer Wunsch in uns drin sein, die Natur, so wie sie ist, erhalten zu wollen. So, und ich glaube, das ist einfach fehlendes Wissen. Und ich glaube, damit hat man schon unglaublich viel erreicht, dass man halt weiß, was man tun
Ja,
kann.
also ich stimme dir da ein Stück weit zu. Ich glaube auch, wenn das Wissen ankommen würde also in der breiten Masse, so sage ich es jetzt einfach mal, dann wäre viel gewonnen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass viele Menschen es gar nicht wissen wollen, weil es ihr Weltbild auf eine Art und Weise erschüttern würde, die sie gerade nicht ertragen können, oder ich weiß nicht so genau die Erklärung dafür. Also das, was ich vorhin auch gesagt habe, dass ich manchmal das Gefühl habe, es anders zu machen, egal ob das jetzt die Ernährung ist oder die Art im Garten zu agieren oder wie auch immer, dass allein das schon, selbst wenn wir nicht mit erhobenem Zeigefinger rumgehen und sagen, du müsstest es auch so machen, dass allein schon das zu tun oft irgendwie eine Abwehrhaltung bei anderen Menschen auslöst, so nach dem Motto, ist ja schön und gut, aber also für mich kommt es auf keinen Fall in Frage, oder du mit deinem Öko-Zeug da oder was weiß ich, oder dann gerade beim Veganismus dann mit diesen, das ist auch so ein schönes Wort, das habe ich irgendwann kürzlich mal gehört, Whataboutismen,
Was ist
also
mir?
Whataboutism, keine Ahnung, den Tieren, auf die du drauf trittst, wenn du das Haus verlässt oder sowas, also dass diese Aggression, die da irgendwie da ist. Wie können wir denn über diese Hürde hinwegkommen, dass die Menschen überhaupt erstmal hören?
Ich bin mir, die Frage ist ja, die Frage ist ja, woher diese Aggression, woher diese Aggression kommt. Also ich weiß, der Mensch, also ich denke, vielleicht ist ein Punkt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und egal, ob ich jetzt mit der veganen Ernährung anfange oder egal, ob ich in meinem Garten oder auf meinem Balkon oder wie auch immer irgendwas machen möchte, ich muss aus meiner derzeitigen Gewohnheit muss ich raus, ja, weil das ist halt eine Veränderung, die ich durchlaufen muss. Wie gesagt, egal, ob ich jetzt meine Ernährung umstelle oder ob ich anfange, invasive Neophyten aus meinem Garten rauszuschmeißen und heimische Pflanzen reinzupacken. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass viele, also dass die Wissensvermittler vielleicht so einen Absolutismus vermitteln. Das heißt, wenn dann ganz oder gar nicht, beziehungsweise sagen, wenn dann ganz, ja, aber gar nicht kommt dann quasi gar nicht in Frage. Und ich glaube, dass dann die Hürde, seine Gewohnheit zu verändern oder etwas zu verändern, einfach so groß ist, dass die Leute dass sie quasi schon resignieren, bevor sie damit angefangen haben. Also wir wissen das oder wir sehen das in der Ernährungsberatung auch. Ich war damals jemand, der hat radikal von heute auf morgen seine Ernährung umgestellt. Ich muss allerdings sagen, ich habe auch zweimal meine Ernährung umgestellt, weil als ich das erste Mal im Unwissen getan habe, habe ich nur noch Toast und Marmelade gegessen und dann hat das keine 3 Wochen gedauert und ich hatte diverse Nährstoffmängel. Das zweite Mal dann mit dem entsprechenden Wissen richtig und nachhaltig. Aber ich weiß von vielen, dass das nicht radikal geht, sondern dass man das peu à peu machen muss. Und gerade beim Veganen zu bleiben, man sieht das oder sah das, heute tummel ich mich nicht mehr in so vielen veganen Gruppen, da bin ich eher in Gartengruppen unter oder Fotografiegruppen unterwegs. Aber das war so von den Sendern, von den Veganern, das war unglaublich oder ist heute mit Sicherheit auch noch so, unglaublich militant. So, also du kriegst ständig einen auf den Deckel, auch wenn man mal irgendwie eine Frage stellt, ja, ich würde ganz gerne Kuhmilch ersetzen durch den Pflanzenmilch. Was könnte ich denn dann machen? Und statt dass man dann wohlwollende Tipps gibt, was man tatsächlich ausprobieren könnte, gibt es immer 1000 Kommentare, die dazwischen sind. Wie kannst du nur Kühe, die gemolken werden, werden auch, oder die Kälber werden den Kühen entrissen, die werden jedes Jahr geschwängert, du bist für das Leid verantwortlich und so. Und ich glaube, dann resignieren die Leute. Also ja, das tut man.
Mhm.
Dann resignieren die Leute. Und ich bekomme das Gleiche bekomme ich auch. Ich sage da nichts zu, weil ich keine Lust habe, darüber zu diskutieren. Und weil mir meine Zeit auch teilweise zu schade zu ist. Aber ich bekomme das Gleiche auch in Gartengruppen mit. Ja, also das ist so die Fraktion, überspitzt gesagt, die Fraktion Steingarten versus die Fraktion Naturgarten. Und wo Leute, die anfangen, ihren Garten umzugestalten, insektenfreundlicher zu gestalten, einen auf den Deckel bekommen, wenn sie nicht direkt alles 100% perfekt machen. Und ich glaube, wir in Anführungszeichen, ich mache auch wir machen bei uns auch nicht alles perfekt. Als wir damals den Garten angelegt haben, also um das direkt hier auch zu sagen, als wir damals den Garten angelegt haben, noch nicht mit dem Wissen, was ich heute habe, und das musste ja auch alles schnell gehen, weil viel haben die Gartenlandschaftsbauer gemacht, da sind ja auch viele Neophyten und zum Teil auch invasive Neophyten gepflanzt worden, wie ich heute nicht mehr pflanzen würde. Also das heißt, bei uns ist es auch so, dass sich das sukzessive ändert. Also da fliegt wieder was raus und eine neue heimische Pflanze kommt rein. Und so kann man das bei der Ernährung auch machen. Also dass man sagt, okay, ich schaue jetzt erstmal, dass ich beispielsweise einen Ersatz für meine Milch finde. So, dann bin ich von 80%, 50% tierischen Produkten, die ich am Tag konsumiere, bin ich auf 45% runtergegangen. So, und in der Summe, also wenn man dann die ganze Bevölkerung sieht, die das macht, macht das doch mehr, als wenn man einen hat, der sagt, oh, ich bin jetzt 100% vegan. Ja, aber dafür sind 9 Personen durch dich nicht vegan geworden, weil du warst so militant, dass die keinen Bock hatten da drauf, weil sie von dir fertig gemacht worden sind. Weißt du? Und ich glaube, das ist so eine Sache, die hier diese psychologische Sender-Empfänger-Geschichte. Ich glaube, wir als Sender, als Botschafter des insektenfreundlichen Gartens und der veganen Ernährung haben den gleichen Teil in der Kommunikation, also haben einen großen Teil in unserer Kommunikation nicht zu tun oder wohlwollender, einfühlsamer zu tun. Und bei uns liegt auch eine Verantwortung und nicht nur bei demjenigen, der etwas ändern könnte in die Richtung. So.
Und wahrscheinlich liegt letztendlich bei beiden Verhaltensweisen, also einmal bei dem militanten Belehren, als auch bei dem generellen Ablehnung, liegt wahrscheinlich eine ähnliche Angst dahinter oder eine ähnliche menschliche Regung einfach. Also
Ja, ich glaube, bei dem militanten, also bei den militanten Botschaften, da liegt, glaube ich, dass, also zum Teil ist man, wenn wir jetzt bei der veganen Ernährung bleiben, dann sieht man natürlich, wenn man das konsumieren möchte, tagtäglich dieses Leid, was halt auf der Welt entsteht, dadurch, dass die Menschen tierische Produkte konsumieren. Das ist mit Sicherheit eine große Motivation und ein Trigger. Und zusätzlich, manchmal habe ich aber auch das Gefühl, das geht hier um, wer ist der bessere Mensch? So, und das, ja, also also ich war damals auch so und habe gerade in meinen veganen Zeiten, habe ich auch Botschaften rausposaunt und war auch total militant unterwegs, bis ich festgestellt habe, dass das nichts bringt, weil Druck erzeugt Gegendruck. Und das eigentlich Vorleben und Wissen bereithalten, wenn es durch das Vorleben abgefragt werden möchte, dass das etwas ist, was viel zielführender ist, als ja, militant in der Welt herum zu posaunen. Und das kann man exakt genau auch auf das Thema Naturgarten, insektenfreundlicher Garten reflektieren. Da ist genau dasselbe. Wenn man militanter unterwegs ist und das in so einem Absolutismus kommuniziert und nur so darf das sein. Und wenn du da was anderes machst, dann ist das schlecht. Ich bin besser als du. Dann erzeugt man super Druck und dann passiert halt auf der anderen Seite gar nichts. Und deswegen, ich glaube, wirklich auf Seiten der Botschafter muss noch viel mehr passieren, einfühlsamer kommuniziert werden.
Ja, du machst es ja wunderbar vor, wie es möglich ist, einfach mit ganz viel Spaß. Also es hat einfach auch Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Es macht Spaß, deine Bilder anzuschauen. Und ja, ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Ja, Wir sind schon weit über die Zeit, die ich eigentlich geplant hatte. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mir so viel Zeit geschenkt hast für dieses Gespräch und lade dich gerne ein, noch eine abschließende Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer herauszugeben.
Ja, ich glaube, das letzte, der letzte Teilmonolog, der war eigentlich schon Botschaft genug, oder? Ja, ich würde mich da jetzt, glaube ich, nur noch mal wiederholen, aber ich glaube, die Botschaft ist rübergekommen.
Wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn du mehr über Dominik erfahren willst und über seine Arbeit, sowohl für die Lernplattform Academy als auch über seine Makrofotografie, dann schau unbedingt in die Podcast-Beschreibung und klick dich auf seine Facebook-Seite und auf seine Webseite. In der nächsten Woche wird es hier wieder eine Solo-Folge mit mir geben und ich werde mich dem Thema widmen: Wie können wir denn KI lernen? Es geht ja hier jetzt des Öfteren um KI, weil, wie ich es auch in der Folge vor 2 Wochen sehr deutlich klar gemacht habe, ich es für ganz entscheidend wichtig halte, dass wir dieses wertvolle Werkzeug nutzen, um etwas Gutes in die Welt zu bringen. Deshalb ist es hier oft Thema. Und auch in der nächsten Woche werde ich dazu was sagen, warum es so wichtig ist und vor allen Dingen auch, wie können wir denn den Einstieg finden? Also wenn du jetzt sagst, ja, es leuchtet mir irgendwie ein, aber ich weiß einfach nicht, wie ich da jetzt rankommen soll oder wie ich es lernen soll, dieses Werkzeug zu nutzen, dann ist die Folge nächste Woche für dich genau richtig, denn da werde ich genau zu diesem Thema einiges sagen. Wenn du vorher schon mehr über das Thema KI wissen willst und wie das so alles zusammenhängt mit uns als Menschen und mit der Natur, dann empfehle ich dir von Herzen meinen kostenfreien Videovortrag KI Kickstart, den ich dir natürlich auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt habe. Klick dich da einfach mal rein, schau, ob es was für dich ist und dann trag dich gerne mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Vornamen ein und ich schicke dir gerne den Zugang zu diesem Videovortrag. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.